Hier ist WDR 2. Jörg Thaddäus.
Und heute soll es bei uns um eine Aktivität gehen, die eigentlich rein gar nichts mit einem Ladekabel zu tun hat, nichts mit dem Status irgendeines Akkus. Es ist niemals ein Software-Update vonnöten, denn Sex kriegen wir Menschen ganz wunderbar analog hin, allein, zu zweit oder zu mehreren. Wir können uns auch dort geschlechtlich vernetzen, wo es überhaupt kein Netz gibt, und trotzdem digitalisieren wir auch diesen Teil unserer menschlichen Natur. Zu diesem Ergebnis kommt jedenfalls die Neurologin, Psychotherapeutin und Sexualtherapeutin Dr. Heike Melzer. Ihr Buch heißt Scharfstellung, die neue sexuelle Revolution. Wie schön, dass Sie da sind, Frau Melzer. Hallo.
Ja, hallo.
WDR 2.
You're driving me wild. WDR 2 hier um 10 nach 7. Also der Abend beginnt gerade. Wir kommen mit dem richtigen Thema heute zu Ihnen, nämlich mit dem Buch von Dr. Heike Melzer, die neue sexuelle Revolution. Scharfstellung heißt die Überschrift Ihres Buches. Frau Dr. Melzer kommt ursprünglich aus Norddeutschland, hatte lange eine Praxis in Stuttgart, arbeitet jetzt in München. Sie ist Medizinerin und Frau Melzer, da haben wir gerade schon drüber gesprochen, also Ärztin ist die Grundlage, Neurologin und Psychotherapeutin, Sexualtherapeutin. Mhm. Das müssen wir vielleicht mal sagen. Das heißt, Sie sind jemand, wo ich, würde es ein Sofa geben, auf das Sofa gehen könnte und Ihnen alles erzählen.
Ja, das ist ein Sofa oder ein Sessel. Das ist ja die klassische Psychoanalyse, wo man das Sofa hat, wo der Patient liegt. Bei mir liegt niemand, bei mir sitzen die Leute und sprechen mit mir.
Und dürfte ich aber, Sexualtherapie bedeutet das, dass ich bei Ihnen, da Sie ja nun auch Ärztin sind, sagen kann, mit meinem Penis ist was ganz komisch, ich zeig mal eben?
Nein, zeigen in der Regel nicht, auch nicht anfassen, aber sprechen kann man über alles.
Also das heißt, die Frage, wollen Sie mal sehen, gibt's nicht.
Nein, die ist mir jetzt noch nicht untergekommen.
Wir sind zu etwa gleichen Zeit Teenager gewesen, mhm, in den 70er und 80er Jahren. Mhm. Da haben wir beide die Bravo gelesen, wie ich aus Ihrem Buch auch weiß. Allerdings haben Sie sich offenbar sehr viel mehr für die Briefe an Dr. Sommer interessiert. Und ich habe die ganze Zeit fiebrig die Zeitung nach nackten Mädchen durchgeblättert. Ist das eine konstruierte Geschlechteridentität? Gibt es diese Unterschiede in dem Drängen der Lust gar nicht bei Männern und Frauen?
Ich glaube, Männer reagieren mehr auf optische, akustische Reize. Deswegen ist auch der Anteil von Männern in der Pornografie höher. Und Frauen bevorzugen dann doch eher die erotische Literatur. Aber der Anteil von Frauen in der Pornografie wächst auch stetig. Und es gibt natürlich, ich meine, Facebook hat 60 Geschlechter. Wer ist schon typisch männlich? Wer ist schon typisch männlich-weiblich oder so? Es gibt Frauen, die sind sehr männlich, es gibt Männer, sind sehr weiblich. Ja. Das ist immer so die Frage, das ist auch immer so einfach, die Schubladen aufzuziehen und Leute reinzustecken. Aber natürlich ist das geschriebene Wort hat mehr Resonanz bei Frauen, währenddessen Optik, Akustik, da sind die Männer stärker dabei.
Sie haben sich ja irgendwann entscheiden müssen. Also Sie haben, wenn man Mediziner wird, durchläuft man ja einige Sachen. Jeder muss bestimmte Schritte gehen. Aber irgendwann entscheidet man sich dann, okay, das ist die Richtung, die ich nehmen werde. Mhm. Wann war Ihnen denn klar, die Sexualtherapie, das Thema Sexualität bei Menschen interessiert mich? Vor allen Dingen, was das ja bedeutet als Mediziner, dann auch sexuelles Leben, was nicht funktioniert, oder Sexualität, die nicht funktioniert.
Ja, das war schon relativ früh. Damals gab es noch den Arzt im Praktikum. Das war 91, als ich mit meinem Medizinstudium fertig war, hatte ich mich schon mal in der Uniklinik Eppendorf in dieser Abteilung beworben. Habe mich dann allerdings für die Neurologie erstmal für ein solides Fach entschieden. Und die Neurologie und die Psychiatrie hängt zusammen. Ich bin dann nochmal ausgebüxt in die Unternehmensberatung. Über 7 Jahre war ich bei Accenture und habe dann immer gesagt, sobald ich Kinder habe, lasse ich mich nieder. Und dann mache ich Psychotherapie, das habe ich auch schon vor 25 Jahren angefangen, begleitend im Rahmen der Neurologieausbildung. Und das war dann vor 15 Jahren der Fall, als ich nach Stuttgart kam. Und dann war der Schwerpunkt relativ schnell im Bereich Paar- und Sexualtherapie das, wo man gut ist, das, was einem Spaß macht, spricht sich rum und es kommen immer wieder mehr Klienten. Und so hat sich das Spektrum dann immer mehr in diesen Bereich spezialisiert.
Was mich sehr fasziniert hat, ich habe es absichtlich nicht gegoogelt in ihrem Vorwort, das ist schon das erste Kapitel, wo es um Masturbation geht. Da beschreiben sie, dass man früher versucht hat, Masturbation bei Leuten zu unterbinden, weil es gibt ja nun auch genug Lustfeinde nach wie vor, katholische Kirche oder sowas. Mhm. Und da schreiben sie von Dornenhandschuhen, das leuchtet mir noch ein. Allerdings ist da auch die Rede von einem Erektionsglöckchen. Ja. Was ist das denn?
Das ist ja historisch zu sehen, ja, dass dann, sobald sich der Penis bewegt, so wie beim Schäfchen oder so, die Glocke dann bimmelt.
Obwohl, das ist natürlich für Männer schon, für Männer der Vergleich beim Schäfchen, das Glöckchen. Ich weiß, dass viele Männer sich jetzt im Auto aufrichten, die in diesen diversen Schaustellen sagen, bei mir ist das eine richtige Glocke.
Ja. genau. Ja, also ich meine, auch heute ist das Thema Masturbation ja heiß diskutiert und jeder hat da irgendwie Mitspracherecht, überall wird es gemacht, ist erstmal überhaupt nichts Verwerfliches. Ich glaube, das ist also, sagen wir mal, auch in der Pubertät ist es erstmal die Form, wie man seinen Körper erkundet und auch in der partnerschaftlichen Sexualität ist es eine andere Form der Sexualität, die halt nicht interaktiv ist, wo man nicht beobachtet wird, wo man seine Fantasie freien Lauf lassen kann. Allerdings sind die sexuellen Reize sehr viel stärker geworden und ich sehe natürlich auch die Kehrseite der Medaille. Ich sehe Porno- und Sexsüchtige bei mir in der Praxis, die halt nicht mehr aufhören können, die nicht mehr stoppen können.
Darüber werden wir gleich reden, denn das ist das Thema Ihres Buches, wie die digitale Welt auch die sexuelle Welt oder die Sexualität der Menschen verändert. Scharfstellung heißt das Buch, die neue sexuelle Revolution von Dr. Med. Heike Melzer, die heute zu Gast ist bei WDR 2.
WDR 2.
Dr. Heike Melzer ist zu Gast bei WDR 2. Wir reden über Ihr Buch, die neue sexuelle Revolution, Scharfstellung. Da geht es in diversen Kapiteln um die Facetten der modernen Sexualität. Ich sage Ihnen nur mal ein Beispiel, das, was wir gerade schon hatten. Masturbation ist Kapitel 2, Scharfmacher der Nation, Pornos Kapitel 3, es rappelt in der Kiste, Sextoys Kapitel 4. Daraus wird auch schon klar, Frau Dr. Melzer, hier geht es nicht um ein Buch für Ihre wissenschaftliche Community, wo nur Eingeweihte verstehen, worum es geht, sondern das steht auch ganz klein unten drunter, es ist ein Sachbuch für jedermann und jeder Frau, also wer immer das auch lesen, also wer sagt, das ist mein Thema, ein Thema, das mich interessiert, und ich meine, wen sollte das nicht interessieren, können Sie trotzdem nochmal, weil wir ja hier beim elektronischen Medium sind und dementsprechend auch auf plumpe Reize setzen, mir diese Saxophongeschichte bitte nochmal.
Die Blutwurst-Saxophon-Form, die in meinem Buch erwähnt wurde, ja, das war so ein Lacher bei uns im Studium. Die Urologen präsentierten ein Bild von einem gekrümmten Penis und dort war halt, der sah halt so aus wie gebogen wie ein Saxophon und blutrot unterlaufen nach einem Sprung von einem Kleiderschrank auf das Bett der Partnerin im erigierten Zustand und danach mit einer Fraktur versehen.
Er hat sich also den Penis gebrochen, der
genau.
Arme Mensch.
Genau.
Und da kann man hoffentlich für alle Leute, denen das heute Abend passiert, also man kann da was machen.
Ja, das sind krasse Beispiele, aber das waren jetzt, sagen wir mal, auch so krasse Beispiele im Rahmen der Masturbation und womit man sich stimulieren kann, was da alles so verwendet wird. Man glaubt es kaum, wenn man Urologen und Proktologen hört, was sie da zutage befördern.
Genau, deswegen wechseln wir auch jetzt lieber das Thema. Ja. Wenn da jetzt jemand gerade ein Gurkengesicht auf das Wurstbutterbrot legt und sich denkt, um Gottes Willen, worüber wird da tatsächlich bei WDR 2 geredet, reden wir über den Begriff, den Sie gerade schon einmal erwähnt haben. Da geht es später in Ihrem Buch auch drum, um Sexsucht. Und da werde ich immer etwas hellhörig, muss ich sagen, weil ich mir denke, mein Gott, ist das wirklich nötig, die Sexualität zu pathologisieren? Weil wir sind ja ohnehin gut darin, immer zu, wenn ich dann Überschriften gelesen habe, wie Sitzen ist das neue Rauchen, also immer Leuten alle möglichen Lebensäußerungen noch irgendwie als krank zu erklären. Ab wann sprechen Sie tatsächlich von Sexsucht?
In dem Moment, wo Sie die sexuellen Fantasien nicht mehr unterdrücken können, wo Sie im Alltag ständig präsent sind. Und
aber warum sollte man die unterdrücken? Das ist doch super.
Zwischendurch möchten Sie vielleicht auch mal arbeiten und wenn Sie dann ständig auf die Toilette gehen müssen, um Pornos zu konsumieren und um zu masturbieren, ist das nicht mehr so ganz so spaßig.
Ja, besser als wenn ich kokse.
Ja, das wird ja auch ganz gerne kombiniert. Patienten, die schauen 40 Stunden in der Woche Pornos. Ich habe Klienten, die haben 10, 15 Geliebte parallel, die kommen mit Zetteln an, wo sie mir erzählen, um den Überblick zu behalten, wer denn alles da gerade aktuell ist. Und ich habe Klienten, die geben 5-stellige Summen im Monat für Sexarbeit aus. immer wenn Toleranzentwicklung, Dosissteigerung bis hin zum Kontrollverlust auftritt, dann wird es kritisch und die Klienten kommen zu mir mit einem hohen Leidensdruck, immer dann, wenn der Partner Beziehung aufkündigt, weil irgendwas rausgekommen ist, wenn schwere Konflikte mit der Arbeit auftreten, weil man irgendwelche Missbrauchsmaterial während der Arbeit konsumiert hat oder wenn das Geld weggeht, Konflikte mit dem Gesetz und ganz brisant gesundheitliche Beschwerden, weil sexuelle Funktionsstörungen kommen zu mir in der Praxis oder Klienten kommen mit alten sexuellen Funktionsstörungen im völlig neuen Gewand. Junge Männer mit erektiler Dysfunktion, Orgasmusverzögerung, Orgasmushemmung. Und ja, die Männer emanzipieren sich auch in dem Thema Lustlosigkeit. Allerdings ist die eher partnerbezogen, nicht allgemein.
Das haben Sie jetzt, hätte ich hier nicht vorhin schon erwähnt, dass Sie eine komplette ganz und gar Ärztin sind, jetzt würde es tatsächlich an der Stelle keiner mehr bezweifeln, weil das war tatsächlich so, als würden Sie mit dem weißen Kittel, mit diesem Lineal da oben in der Brusttasche, dieses komische, vor einem stehen und man würde sich denken, um Gottes Willen, ich bin geliefert. Ich bin fertig, weil ich muss gerade daran denken, Menschen, die von Sexualfantasien getrieben sind, dabei Drogen nehmen und an nichts anderes mehr denken können, das, im Rheinland ist das ja auch Karneval. So.
Ja, genau. Ja, gut, aber die, da hat man ja dann nach einer gewissen Zeit ist der Ausschalter wieder und die meisten finden ja auch noch den Ausschalter. Das Buch, was ich geschrieben habe, ist ja auch nicht für Porno- und Sexsüchtige, sondern es ist für die Bevölkerung. Da sind ganz viele Leute in Graustufen unterwegs. Ja, die sind schon in dem Triebabteil unterwegs, wissen aber noch gar nicht, wohin die Reise geht. Und ich glaube, ganz wichtig ist, ja, im Triebabteil unbemannt manchmal dann schon, sodass also viele Leute reflektieren mittlerweile ihr sexuelles Verhalten, weil wissen Sie, früher war das so, da war Sexualität genauso wie Ernährung eine Mangelressource. Jetzt leben wir in einer Zeit, da können wir Süßigkeiten kaufen bis zum Umfallen und da geht es immer darum, wie schaffen wir es weniger zu essen, wie kriegen wir unser Gewicht hin. Und genau das Gleiche ist jetzt in der Sexualität auch. Wir haben jetzt ein Überangebot.
Da kurz einzusprechen, wir kommen aber doch aus einer Zeit, in der überall Lustfeindlichkeit vorherrschte. Die katholische Kirche ist da ganz weit vorne, Sexualität immer zu dämonisieren, mit Schuld zu beladen. Bei der evangelischen Kirche ist es so, wenn man zum evangelischen Kirchentag geht, da hat man viel zu viel Sorge um den Planeten, als dass noch Platz für Sexualität bliebe. Wenn ich mir heutzutage das eine oder andere feministische Manifest durchlese, denke ich mir auch, okay, Sexualität mache ich lieber mit mir alleine aus, ehe es dann noch irgendwelchen Ärger gibt. Also Lustfeindlichkeit ist ja überall. Könnten wir nicht heute so das Fest der Sinne ausrufen, wo wir da vieles hinter uns haben, wo nicht mehr irgendein Pope uns reinquatschen kann, selbst wenn man im Münsterland wohnt?
Es ist so, dass die, sagen wir mal, die Triebe sich abgekoppelt haben, eigentlich aus der Beziehung. Man kann Lust ohne Limit mittlerweile konsumieren, sei es mit virtuellen Partnern, mit Pornografie in 3D, in virtuellen Welten, mit Casual-Sex-Partnern, die man per GPS orten kann. Und alles, was man dann noch erleben will, kriegt man im käuflichen Segment. Und das aber dazu brauchen wir nicht mehr ins Rotlichtmilieu geben. So, das ist erstmal eine Riesenbefreiung und viele Menschen können damit umgehen und profitieren davon. Aber da, wo die Patienten in den Suchtbereich reinkommen und wo auch Partnerschaften relativ stark drunter leiden, nämlich dann, wenn die Doppelleben rauskommen oder auf einmal man feststellt, man dachte immer, man wäre in einer Veranstaltung, aber ist in einer ganz anderen Veranstaltung, weil der Partner noch viele diverse andere Dinge macht, die eigentlich gar nicht abgesprochen sind, dann wird es problematisch und dann kommen natürlich Paare zu mir, die um den Begriff der Treue diskutieren und das ist jetzt nicht die klassische Affäre oder mal ein Porno geschaut, das sind also wirklich massive Doppelleben, auch gefährdend für den Partner und dann sind natürlich diejenigen, die wirklich nicht mehr schaffen, ihr Studium fertig zu kriegen oder es nicht mehr schaffen, über eine gewisse Zeit ohne Pornos zu sein oder sagen, ich bin ruh- und rastlos, ich laufe immer wieder hinter neuen virtuellen oder hinter neuen realen Partnern her und immer wenn der Schlüpfer fällt, ist es mir schon wieder egal. Und das sind Suchtmechanismen, wo ich sagen würde, ich meine, jedem wo kein Leidensdruck ist, braucht man keine Therapie, logischerweise. Aber die kommen natürlich, weil sie Leidensdruck haben und weil sie versucht haben, wegzukommen und haben festgestellt, sie schaffen es nicht mehr alleine.
Dr. Heike Melzer, Scharfstellung heißt Ihr Buch. Sie sehen, da ist noch einiges drin, was wir mit ihr besprechen können, was Sie auch mit ihr besprechen können, wenn Sie sich hier an uns wdr2@wdr.de und dann können wir die Frage weitergeben an die Expertin, die heute da ist.
WDR 2.
Wir sind ein wenig entfernt vom überschwappenden Herz, denn wir sind bei der neuen sexuellen Revolution. Scharfstellung heißt das Buch von Dr. Heike Melzer. Sie ist Neurologin, Psychotherapeutin und Sexualtherapeutin in München. Ich muss, weil Sie auch Mutter sind, Frau Melzer, an ein Buch, an einen Satz aus Ihrem Buch denken. Der Grat zwischen aufklärender Offenheit und subjektiver Übergriffigkeit zwischen Eltern und Kindern ist schmal, haben Sie geschrieben. Jetzt stelle ich mir vor, ich bin der 17-jährige Sohn einer Sexualtherapeutin. Da wird doch das Pendel gehörig in Richtung Übergriffigkeit ausschlagen, weil Sie werden doch dann ganz viele Fragen an Ihren Sohn gehabt haben, die der unangemessen fand oder unkomfortabel.
Nein, mit 17 ist das Thema schon wieder durch. Der ist mir schon, hat die Pubertät schon mehr oder minder überstanden. Aber klar bekommen Kinder manche Sachen mit, die sie nicht mitbekommen sollen, und Eltern sind natürlich irritiert in dem Sinne, soll ich Sachen offen ansprechen oder ist das vielleicht schon so die Schamgrenze überschreitend, dass ich das lieber nicht frage. Von daher ist der Schmarrn tatsächlich sehr schmal und ich denke über das Thema Pornografie oder Casual Sex oder was auch immer, sollte man altersadäquat sicherlich eher vor der Pubertät mit den Kindern sprechen, bevor sie ein Smartphone bekommen, weil in der Pubertät hören die Kinder den Eltern in der Regel nicht mehr richtig zu.
Ist das wahr?
Ja, da möchten die Kinder nichts wissen über den Sex der Eltern.
Nein.
Und möchten auch nicht unbedingt den Eltern über den ersten Kuss schon alles erzählen oder was auch immer sie sich angeschaut haben. Das ist hochgradig.
Man möchte nie mit seiner Mutter über Sexualität sprechen. Nie.
Ja,
nie.
Das kann schon sein.
Aber damit niemand. Ja. So habe ich das aber in Ihrem Buch auch verstanden, dass Sie das auch gar nicht so super finden oder fanden, wie Ihre Eltern Ihnen womöglich beschreiben, was da so los war.
Das ist genau so und genauso finden das auch Kinder wahrscheinlich nicht besonders super, dass die Mutter Sexualtherapeutin ist.
Er findet das nicht gut?
Nee, das finden die nicht gut.
Finden die peinlich. Ist Ihnen eigentlich als Sexualtherapeutin noch irgendwas peinlich? Kann man Sie auf irgendwas ansprechen, was Sie pikiert?
Schwerlich. Also manchmal bekomme ich Überraschungsmomente, wo das auch meine Vorstellungsgabe etwas überschreitet. Aber da fällt mir auch manchmal die Kinnlade runter, wenn ich was ganz Neues höre, aber das passiert nicht mehr so häufig.
Wie ist denn das eigentlich, weil ich lerne Sie ja jetzt hier als sehr sachliche, aufgeräumte Medizinerin auch kennen, die ein auch abgeklärtes Buch geschrieben hat. Kann es sein, dass wenn jetzt, also wir sind ja ungefähr gleichaltrig, wenn jetzt ein Mann meines Alters kommt mit irgendeinem Leidensdruck in ihrer Therapie, kann es schon sein, dass Sie dann Leuten auch sagen, ja mein Gott, Sie sind 50 Jahre alt, jetzt ist der Drops irgendwann auch mal gelutscht, suchen Sie sich ein anderes Hobby?
Nee. Warum? Das sage ich nicht, das ist zu platt. Ja. Ich meine,
nicht zu platt, aber da könnte ja zutreffend sein.
Sexualität hört ja nicht mit 50 aus, das wissen wir beide doch. Also das geht ja auch weiter und das entwickelt sich immer weiter. Sexualität ist eine lebenslange Reise und da, das Typische sind die Serpentinen, nicht der gerade Weg zum Gipfel. Und in
Moment, das ist jetzt vergleichsweise blumig, Frau Doktor.
Aber pass auf, das ist zum Beispiel, ich bin jetzt 53, ja, postmenopausal kann man sagen, Östrogen, Gestagen geht runter. Das ist das Weichspülhormon bei Frauen.
Das heißt, Sie sind jetzt härter, als Sie jemals waren?
Nö, nicht härter, aber ich weiß eigentlich genau, was ich mag und was ich nicht mag. Und Frauen adaptieren sich. Am Anfang sind sie da vielleicht auch gerade durch die Fülle von Möglichkeiten, Sexualität zu leben, etwas überfordert oder passen sich doch sehr an. Fetische zum Beispiel werden typischerweise von Frauen bedient. Männer haben die Fetische. Im Alter ist man da durchaus etwas abgeklärter, hat schon einige Sachen erlebt und kann auch sich da ganz klar positionieren. Das ist durchaus gefragt.
Also, und das heißt, im Vergleich dazu, postmenopausal, wie Sie gesagt haben, bin ich randvoll mit Östrogenen, erscheine ich Ihnen mütterlich? Also komme ich Ihnen
mütterlich? Nö, bei den Männern, die haben natürlich auch so eine, sagen wir mal, Menopause, das macht sich anders bemerkbar. Testosteron, Andropause, ganz genau, das Testosteron.
Ein Streberpunkt. Ich neige mich einem imaginären Publikum zu. Also Andropause, Verzeihung, ich hätte Sie unterbrochen.
Ja, gut, aber das, sagen wir mal, Sexualität hat verschiedene Entwicklungsstufen und das hört nicht auf. Und man muss immer wieder was dafür tun, dass man nicht stehen bleibt in der Entwicklung. Und ja, natürlich ist der Körper nicht mehr so wie der Körper eines 20-Jährigen. Und vielleicht hat auch die Sexualität sich verändert, weil man nämlich schon genau weiß, die Sexualität mag ich, aber das andere kann ich weglassen. Und vielleicht möchte ich auch noch mal was dazu nehmen. Und das fragen sich sogar Leute mit 50 oder 60 oder manchmal sogar 70.
Der Zunehmen heißt Medikament nehmen.
Nee, ja, das vielleicht auch. Aber es gibt vielleicht noch Dinge, die man im sexuellen Leben noch nicht ausprobiert hat, weil man nämlich vielleicht in der Phase der Kinderaufzucht mit anderen Themen beschäftigt sind, wo man sagt, das hätte ich aber ganz gern noch mal, bevor ich sterbe oder bevor ich tatsächlich krank werde oder bestimmte Sachen nicht mehr kann, möchte ich Sachen auch erleben. Und das sind Fragen, also das wäre ja fahrlässig, mit jemand mit 50 oder mit 60 zu sagen, pass mal auf, such dir ein anderes Hobby, spiel Golf.
WDR 2.
Hier ist WDR 2 und bei uns zu Gast ist Dr. Heike Melzer, Neurologin, Psychotherapeutin, Sexualtherapeutin, Scharfstellung. Die neue sexuelle Revolution heißt ihr Buch. Jetzt weiß man, kann man über Sie wissen, Frau Dr. Melzer, dass Sie aus Niedersachsen kommen, aus der Nähe von Hannover. Sie haben eine Zeit lang in Hannover studiert, Sie haben in Hamburg studiert, haben wir schon gehört. Sie haben in Stuttgart praktiziert, Sie praktizieren jetzt schon seit 2015 in der Paradiesstraße in München. Sexualtherapeutin in der Paradiesstraße, muss man sich auch mal. Würden Sie sagen, es gibt sowas wie eine nationale Sexualität, auch eine nationale Identität? Mhm. Und würden Sie dann sagen, meinetwegen, München ist natürlich glutvoller als Hannover?
Also Städteunterschiede, das würde ich jetzt nicht sagen. Aber YouPorn bringt eines der großen Porno-Streaming-Kanäle bringt jeden Januar so einen Weltatlas raus. Was sind die beliebtesten Suchbegriffe? Wie lange ist welche Nation im Durchschnitt online? Und das sind sehr nette Vergleiche. Also da kann man so Länder, also ganz neu den Weltatlas machen. Länder, wo mehr lesbischer Sex gesucht wird. Deutschland ist jetzt zum Beispiel Analsex ganz weit vorne. German Mom, also irgendwie so. Ja, ältere Frauen sind durchaus gefragt in Deutschland. Und es gibt sicherlich Unterschiede zwischen städtischen und ländlichen Regionen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, Berlin und München oder Hannover würden sich da massiv unterscheiden.
Jetzt haben wir mehrere Hörerfragen, aber diese Zahl, weil diese Zahl ist für Deutschland auch bemerkenswert. Wenn wir hier reden, wir haben eine Ärztin zu Gast, und das ist nach meinem Eindruck ist das auch eine sehr typische Angelegenheit in Großbritannien, könnte mir das vertraut erscheinen, hier bei uns aber auch, dass man das mit spitzen Fingern anfasst und sagt, naja, da haben ja nur ganz wenige Menschen mit zu tun. Tatsächlich sagen sie, dass allein in den größeren Portalen wie C-Day, Joy Club, Poppen, Love Scout, Secret, First Affair und Love Point finden sich in Deutschland mehrere Millionen Mitgliederprofile. Mehrere Millionen. Da muss man mal bedenken, 80 Millionen leben ja nur in Deutschland. Also wenn das mehrere Millionen sind, na hoppala. Würden Sie sagen, das sind Portale, wo man sogenannten Casual Sex haben kann. Würden Sie sagen, dass es größtenteils Karteileichen sind oder sind das mehrere Millionen Aktive?
Ja, auf jeden Fall mehrere Millionen Aktive. Das ist natürlich eine große Nachfrage, auf den je mehr Sex nachgefragt wird, umso männerlastiger sind diese Seiten. Und je mehr Beziehung, Emotionen nachgefragt wird, umso frauenlastiger sind die Seiten. Aber ja, klar, das sind ja nur die großen Portale. Dazu kommen noch die ganzen Apps, wo man relativ zügig Partner finden kann und wo man sich austauschen kann, ohne groß um den heißen Brei herumzureden. Für jede sexuelle Vorliebe gibt es auch den entsprechenden Deckel dazu. Das ist heute alles sehr, sehr, sehr viel einfacher gewesen wie früher, als man noch zu Tanzstunden gehen musste oder auf Dorffesten.
Wo aber immer noch was stattfindet. Also es gibt ja immer noch Leute, die zu 1. Mai feiern und sowas gehen, weil sie, da fragt auch eine Hörerin nach, was das mit der Scharfstellung bedeutet. Das ist natürlich doppeldeutig und sie meinen damit, dass die Computer, die Virtualität Möglichkeiten schafft, die es in den Tanzschulzeiten, wie Sie gerade gesagt haben, nicht gab.
Ja, die Scharfstellung bezieht sich auf die Triebe, wenn wir Sexualität in uns ihre drei Säulen untergliedern, Fortpflanzung, Liebe, Bindung und Triebe, Spaß, Abenteuer, Abwechslung, dann sind die Triebe, sagen wir mal, auf scharf gestellt. Scharfstellung ist natürlich ein optischer Begriff. Da kann man natürlich metaphorisch auch die Pornosequenz auf der Netzhaut des Betrachters sehen oder durch das Visier eines Schussgewehrs, das Opfer, was abgeschossen wird. Wie auch immer man das interpretiert, ist ein metaphorischer Begriff, aber ich beziehe es auf die Scharfstellung der Triebe.
Sagt Dr. Heike Melzer. Die neue sexuelle Revolution heißt das Buch und wir reden gleich weiter hier auf WDR 2, zumal wir eine Menge Fragen von Ihnen haben.
WDR 2.
Frau Dr. Melzer, unsere Songs, da geht es die ganze Zeit um Liebe. Also da wird Love You, I Love You, die Gefühle schwammen über. Und wir sind beim Sex mit Dr. Heike Melzer, Scharfstellung, die neue sexuelle Revolution heißt ihr Buch. Und jetzt widme ich mich mal, weil das Buch, meine lieben Hörerinnen und Hörer, können Sie sich ja selber zu Gemüte führen. Ich kann Ihnen garantieren, Sie werden lernen und Sie werden denken, auch vielleicht denken, was ich zwischendurch dachte, wie echt jetzt? Zum Beispiel bei diesen Millionen, die bei diesen Casual Sexpartnerschaftsdingern, Portalen sind. Wir haben zum Beispiel die Frage von unserem Hörer, der wissen möchte, wie sich eine HIV-Infektion nach Ihrer Meinung auf die Partnerschaft auswirkt.
Naja, also ich denke mir mal, dadurch, dass HIV mittlerweile sehr gut therapierbar ist, ist das Risikoverhalten etwas stärker geworden. Und die Angst vor HIV, die besteht weiterhin. Aber ich habe jetzt zum Beispiel Klienten bei mir, die Porno- und sexsüchtig sind und höheres Risikoverhalten zeigen, alleine dadurch, dass sie schon erektile Dysfunktion haben. Und wenn es dann mal passiert, lassen sie das Kondom zum Beispiel gerne weg.
Weil sie denken, um Gottes Willen, jetzt bitte keine Zeit
sonst
verlieren.
Passiert, ja, sonst passiert. Ja. Also jetzt nutze ich die Chance, so
wenn das Erektionsglöckchen einmal bimmelt.
Bimmelt, weil, genau.
Jetzt haben wir eine Frage, die berührt einen Bereich, in dem Sie ja auch tätig sind, ja. Frau Dr. Melzer, nämlich die Partnerschaftstherapie oder Paartherapie. Mhm. Das Hinterherlaufen, fragt Herr Anonym, wird in den meisten Ratgebern verteufelt und nicht empfohlen. Wie würden Sie es sehen, den Partner am besten zurückzugewinnen? Gibt es eine Methode, die funktioniert? Das Betteln könnte ins Negative driften. Eine neue Bekanntschaft hätte auch weitere Probleme. Was gibt es für Möglichkeiten? Da sind Sie eine Art Coach. Mhm. Also was kann man machen?
Naja, ich meine, in der Liebe oder in der Beziehung ist das so wie in Verhandlungen. Der weniger will, der führt. Ja. Und
Der dominiert die Beziehung.
Nee, der weniger will, der führt, der bestimmt den Preis und der sagt, was läuft. Ja. Und wenn ich natürlich mehr will und hinterherlaufe.
Sie gucken sehr böse, während Sie das sagen. Habe ich das schon gesagt?
Nein,
Sie gucken sehr böse, während Sie
böse,
das sagen.
Sie deuten das falsch. Ja, da habe ich natürlich die schlechteren Karten. Aber wenn ich Dreck am Stecken habe und wenn ich jetzt, was weiß ich, vertragsbrüchig geworden bin, habe mich nicht an die ausgehandelten Treueverträge gehalten, ist was rausgekommen. Wissen Sie, zum Beginn einer Beziehung, da gehören zwei Ja, beim Ende gehört ein Nein. Ja, da kann der andere noch so viel Ja, Ja, Ja sagen. Ich würde immer empfehlen, die Hausaufgaben richtig zu machen, nochmal zu schauen, bekomme ich nochmal eine zweite Chance und dann meine Aufgaben oder meine Verträge auch entsprechend einhalten und differenziert über das Thema Treue verhandeln.
Sie sind doch viel härter geworden über die Jahre. Weil jetzt sprechen Sie darüber, Sie versachlichen das so dermaßen. Mhm. Das ist doch mit allem. Das ist mit Romantik, mit Musik, mit allem. Also ist doch schön. Das, so wie Sie es beschreiben, klingt es so wie das Dayton-Abkommen im Jugoslawien-Konflikt oder so.
Ja, aber wissen Sie, wenn es alles gut klappt und zwei Leute meinen, das Gleiche zu denken und in der gleichen Veranstaltung unterwegs sind, ist so alles Paletti. In dem Moment, aber Absprachen stattfinden, wo der eine, und man ist ja immer im Bereich der Treue großzügiger bei sich selbst als bei dem Partner. Und ich beobachte halt, dass der Treuebegriff sich eher dahin verschiebt, dass man sagt, ich bin mir selber treu und nicht mehr dem Partner treu. Ja, das ist auch nochmal eine Veränderung.
Oswald Koller hat gesagt, Treue heißt nicht schlecht übereinander zu reden.
Ja, so. Ich würde sagen, ja, in dem Moment, wo man lügt und wo man etwas intensiv verheimlicht, da muss man schauen. Natürlich gibt es immer irgendwelche Lügen in der Partnerschaft, aber vor allen Dingen, es geht darum, differenziert über das Thema Treue zu reden, differenzierter und auch mehr in die Tiefe, weil die Möglichkeiten, sich sexuell zu vergnügen und auch die Beziehungsformen, die vielfältigen Öffnungen der Beziehung, die sind so unterschiedlich geworden. Wir haben viel größere Palette, wo wir jetzt auswählen können. Und wo fängt denn Treue an? Wo hört sie auf? Ich meine, ich kann heute mit meinem Partner im Bett liegen und ihn parallel online betrügen. Ich kann aber auch mit anderen Sex haben und treu bleiben. Ich muss es halt vorher abgesprochen haben.
Der Vorwurf meiner Partnerin ist, ich hätte sie vernachlässigt und deshalb steht unter anderem eine 18-jährige Beziehung vor dem Aus, thematisiert unser Hörer Alex. Mhm. Mich würde interessieren, ob es eine Norm gibt, wann es als zu wenig Zuneigung klassifiziert wird und ob es auch die Schuld des Partners sein kann. Hier habe ich das Gefühl als kompletter Laie, dass Alex versucht, uns zu seinen Alliierten zu machen, vor allen Dingen sie. Da hätte er dann gleich eine ganze psychotherapeutisch-medizinische Allianz an seiner Seite. Nicht schlecht für ihn, aber...
Aber ich meine, da gibt es natürlich keine Norm, so wie wir Menschen auch nicht normierbar sind. Es gibt symbiotische Menschen, die brauchen ganz viel Aufmerksamkeit, ganz viel Fürsorge, ganz viel Nähe. Es gibt eher die schizoiden Menschen, die brauchen Luft zum Atmen und die sagen, ich bin doch ungleich du und ich brauch Spielraum. Ja, und da müssen sich am besten irgendwie Topf und Deckel treffen und das muss man auch verhandeln. Ja, Nähe, Distanz ist ein schwieriges Kapitel. Und ja, eine Beziehung, die in die Jahre gegangen ist, bedarf immer mal wieder einer entsprechenden Beziehungspflege und auch einem ganz bewussten, den Partner bei Begrüßen in die Augen schauen oder etwas auch für die Sexualität tun, weil das ist mit der Sexualität so wie mit der Muskulatur oder mit der Fortbildung. Wenn man nichts macht, ist es irgendwann weg.
Ich danke Ihnen sehr, Frau Dr. Melzer. Vielen Dank, dass Sie heute zu Gast waren bei WDR 2. Vielen Dank Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie sich so rege beteiligt haben. Dr. Heike Melzer, Scharfstellung, die neue sexuelle Revolution heißt das Buch. Ich danke Ihnen sehr.
Weitere Angebote zum Downloaden und mehr Informationen auf wdr2.de.